Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie mit dabei sind in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Ein Willkommen auch allen Zuhörern, die jetzt von Radio Maria in Südtirol mit uns verbunden sind. Gebet lohnt sich nicht, da passiert ja nichts. Meine Gebete wurden sowieso nicht erhört. Man solle lieber etwas Gutes tun, da nutzt man besser seine Zeit. Für sowas habe ich sowieso keine Zeit. Außerdem ist Gebet langweilig, von Gott hört und spürt man ja nichts, da redet man wie vor eine Wand. Liebe Zuhörer, das sind so Sprüche, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Schnell sind wir dabei, Ausreden zu finden, warum man das Gebet beiseite lassen oder zumindest verkürzen kann. Wenn wir aber aus der Bibel und den Glaubenszeugen her wissen, wie wichtig das Gebet ist, dann heißt die Frage nicht, bete ich oder lasse ich es bleiben, sondern wie gehe ich mit den Gebetsschwierigkeiten um? Und genau um das geht es bei uns heute. Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag, das ist das Thema einer vierteiligen Reihe. Heute hören wir den dritten Teil und dazu haben wir eingeladen, jemanden, der auch ein Buch dazu geschrieben hat, gleichnamiger Titel, Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag, Kaplan Andreas Schmidt aus München von der Gemeinschaft Emanuel. Grüß Gott, Herr Kaplan Schmidt.
Grüß Gott, Frau Kuhl, grüß Gott, liebe Hörer.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Dieses Thema Gebetsschwierigkeiten, das taucht oft auf. Umso wichtiger ist es, einmal diesem Problem auch nachzugehen, Tipps zu bekommen. Ich bin froh, dass Sie uns heute da weiterhelfen möchten. Für alle, die jetzt vielleicht die letzten Teile verpasst haben, könnten Sie kurz einen Rückblick geben, damit die auch einen Anschluss finden?
Ja, gerne. Im ersten Teil haben wir uns zunächst einmal allgemein Gedanken gemacht, was es heißt, kontemplativ zu leben, was das Wort Kontemplation bedeutet, eben ein Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Wir haben dann auch überlegt, was sind Voraussetzungen, überhaupt so ein kontemplatives Leben, ein Gebetsleben zu führen. Im zweiten Teil, in der letzten Sendung, haben wir dann die Gebetszeit selbst betrachtet. Denn um in gewisser Weise jederzeit beten zu können, ist es notwendig, so wie es auch der Katechismus sagt, einmal am Tag zumindest bewusst zu beten, sich eine längere Zeit zu nehmen. Diese Gebetszeit, darüber haben wir in der letzten Sendung genauer nachgedacht. Und nun soll es eben allgemein auch um Schwierigkeiten im Gebetsleben gehen.
Dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, vielleicht zunächst zur Einführung, warum ist es überhaupt wichtig, sich mit diesen Gebetsschwierigkeiten auseinanderzusetzen, dass man einen ganzen Vortrag innerhalb einer solchen Reihe diesem Thema widmet? Ich denke, es geht vielen so, dass sie sich mit einem gewissen Enthusiasmus ans Gebet machen, gerade wenn man irgendein begeisterndes Erlebnis hatte, zum Beispiel einen feurigen Gottesdienst oder so ein Ereignis mit dem Weltjugendtag. Man ist erfüllt, man spürt, dass der Glaube eigentlich etwas ganz Wichtiges ist, dass auch der Weg des Gebets ist, was ganz Wichtiges ist. Man macht sich auf den Weg und im Lauf des Alltags merkt man, es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten. Das Gebet ist nicht immer so, wie wenn man bei einem großen Gottesdienst betet, sondern wenn man allein ist, kann es auch oft trocken werden. Man ist zerstreut innerhalb der Vielzahl der Dinge, die man zu tun hat. Man kämpft vielleicht eine Zeit lang gegen all diese Schwierigkeiten an und irgendwann ist man entmutigt und hört auf. Deshalb denke ich, ist es wichtig zu wissen, was gibt es für Schwierigkeiten und wie kann man ihnen begegnen. Ich möchte nämlich in diesem Vortrag, wie auch in den beiden letzten, wieder an den Katechismus der katholischen Kirche halten, der im vierten Teil ja eine ganz dichte Gebetslehre uns schenkt. Und der Katechismus sagt auch ganz klar, dass es diese Gebetsschwierigkeiten, diesen Kampf des Gebets, wie er sagt, gibt. Im Abschnitt Nummer 2725 lesen wir, die großen Beter lehren uns zusammen mit Jesus, dass Beten Kampf bedeutet. Und dieser Kampf des Betens ist vielfältig. Wir wissen es vermutlich aus der eigenen Erfahrung, dieser Kampf des Gebets beginnt meist schon damit, dass wir überhaupt Zeit für das Gebet finden. Dabei sind nicht nur äußerliche Hindernisse und Störungen zu überwinden. Meist ist gerade dann, wenn wir das Gebet beginnen wollen, ist so, dass das Telefon klingelt oder irgendjemand etwas von uns möchte. Es gibt nicht nur diese äußerlichen Hindernisse, sondern es gibt auch die inneren Hürden, die wir oft zu überwinden haben, dass wir überhaupt erst einmal uns zum Gebet begeben. Keine Lust, kann man sich denken. Oder es fällt einem gerade diese dringende Aufgabe ein, die man jetzt noch unbedingt erledigen muss. Oder man denkt sich, bevor ich jetzt bete, das ist zu anstrengend, brauche ich doch erstmal etwas Entspannung. Und dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Gebetszeit. Manchmal, so der Katechismus, kann es auch die Versuchung geben, sich zu denken, Gebet ist sowieso nutzlos oder unproduktiv, ich mache lieber etwas Sinnvolleres. Oder schlicht und einfach unsere Bequemlichkeit. Der Katechismus fasst zusammen, der geistige Kampf des neuen Lebens des Christen lässt sich nicht vom Kampf des Betens trennen. Das Gebet ist für das geistliche Leben so etwas wie das Atmen für das leibliche Leben. Wenn wir nicht mehr beten, dann sterben wir geistlich. Und ich glaube, gerade weil das Gebet so unverzichtbar ist, deshalb ist es auch jeden Tag neu angefochten und umkämpft. Es gibt auch jemanden, der uns von Gott wegbringen will. Wenn man den Weg des Gebets gehen möchte, dann ist dieser Kampf des Gebets also unausweichlich. Und deswegen wollen wir jetzt heute betrachten, wie dieser Kampf aussehen kann, welche Waffen wir sozusagen einsetzen können und wie wir da auch siegreich sein können. Eine erste Schwierigkeit, die ich konkret benennen möchte im Gebet, sind die Zerstreuungen. Wir alle kennen das, der Katechismus benennt es auch im Absatz 2729. Oft wird das Gebet durch Zerstreuung erschwert. Wir haben uns endlich mühsam die Zeit zum Gebet genommen. Wir setzen uns hin, werden ruhig und sofort schwirren unsere Gedanken hierhin und dorthin. Wir denken an Dinge, die wir erlebt haben oder die noch vor uns liegen. Wir denken an erfreuliche oder schmerzhafte Ereignisse, an Menschen, die uns am Herzen oder auch an solche, die uns im Magen liegen. Am Beginn der Gebetszeit ist es wohl normal, dass uns diese Dinge sozusagen hochkommen. Wenn man zur Ruhe kommt, wird einem ja oft erst bewusst, was einen innerlich beschäftigt. All das ist noch nichts Besonderes. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Wenn mir ein schönes Erlebnis in den Sinn kommt, kann ich mich daran erinnern, dass Gott derjenige ist, der es mir geschenkt hat. Ich kann ihm dafür danken. Und so kehre ich wie automatisch ins Gebet zurück. Wenn mich eine Sorge oder eine innere Not beschäftigt, dann kann ich daraus ein Bittgebet machen. Wie es im Philipperbrief heißt, bringt eure Bitten mit Dank vor Gott. Ich kann das dem Herrn anvertrauen, dem Herrn abgeben, in seine Hände legen und so auch ganz friedvoll zu ihm zurückkehren. Diese Gedanken also, die uns ganz normalerweise am Anfang vor allem jeder Gebetszeit kommen, die sind in sich nicht unbedingt eine Zerstreuung. Gerade dann nicht, wenn wir sie zu einem Gebet machen und so wieder zu Gott zurückkehren. Zur Zerstreuung werden sie eigentlich erst dann, wenn sie längere Zeit den ganzen Raum unseres Nachdenkens, unserer Gefühle, unserer Vorstellungen in Anspruch nehmen. Wir sind dann bei unseren Gedanken und nicht länger beim Herrn. Manchmal kann es einem so gehen, dass man sich dann nach einer Zeit wirklich wie selbst ertappt und denkt, ach ja, ich wollte ja eigentlich beten und nicht meinen Gedanken nachhängen. Das Problem dabei liegt offensichtlich darin, dass all diese Dinge, die uns beschäftigen, dass wir uns zu sehr an sie hängen, dass wir sie nicht loslassen können. Das ist es, was uns vom Gebet abbringt. Genauso sagt es auch der Katechismus. Eine Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Wenn wir nun eine solche Zerstreuung bemerken, wenn einem bewusst wird, hoppla, jetzt bin ich ja schon wieder woanders mit meinen Gedanken, wie sollen wir damit umgehen? Der Katechismus rät, dass wir uns dessen demütig vor Gott bewusst werden, ihm entschlossen unser Herz schenken, damit er es reinige. Das ist also die richtige Taktik im Umgang mit der Zerstreuung. Es hat keinen Sinn, sich zu ärgern oder irgendwie aktiv gegen eine solche Zerstreuung ankämpfen zu wollen, indem man sagt, jetzt konzentriere ich mich ganz besonders. Dann wird man sich ganz besonders darauf konzentrieren und nicht eigentlich auf das Gebet. Unsere Gebetsschwierigkeiten zeigen uns in gewisser Weise auch die Steine auf unserem Weg zu Gott, die Punkte, die Dinge, die Menschen und bei einer Bekehrung bedürfen. Und das beste Heilmittel dafür ist, einfach in Demut sich dessen bewusst zu werden, dem Herrn zu sagen, sieh her, Gott, so arm ist mein Gebet noch, aber ich gebe ist dir, ich gebe mich dir, so wie ich jetzt bin, du nimmst mich an. Katechismus sagt auch, wollten wir auf die Zerstreuungen direkt Jagd machen, dann gingen wir ihnen in die Falle, während wir doch nur zu unserem Herzen zurückkommen brauchen. Darin besteht also die rechte Reaktion, einfach in Demut, so wie wir sind, uns dem Herrn immer neu hinhalten. Der Demütige, so der Katechismus, der Demütige wundert sich nicht über sein Elend. Es bringt ihn dazu, stärker zu vertrauen und beständig zu bleiben. Eine Sache möchte ich aber noch anfügen, auch wenn Zerstreuungen ganz normal sind, auch wenn ja es auch ein ganz normal ist, wenn wir immer wieder damit zu kämpfen haben. Man muss doch sagen, dass Zerstreuungen auch gefördert werden von einer Art Neugier, die alles gesehen und alles gehört haben muss. Wenn wir unseren Geist unnötigerweise dauernd mit allem Möglichen vollstopfen, was im Fernsehen zu sehen oder im Radio zu hören ist, was uns die Nachbarin oder die Arbeitskollegen zu erzählen haben, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass in der Gebetszeit alles nur durcheinander geht. Eine gewisse Grundhaltung auch der Sammlung, des Verzichts auf unnötige Bilder und Worte ist also sehr hilfreich, damit man nicht allzu viele Zerstreuungen im Gebet hat. Das wäre eine erste Schwierigkeit gewesen, die Zerstreuung. Ich möchte eine weitere Art von Schwierigkeiten benennen, nämlich verschiedene Versuchungen. Eine Versuchung hängt schon direkt auch mit der Zerstreuung zusammen. Wenn man nämlich eine solche Gebetszeit hat, und die Erfahrung zeigt ja, dass die Gebetszeiten sehr unterschiedlich sein können. Mal sind wir auch ganz gesammelt und man hat den Eindruck, das Gebet fließt so richtig, es geht wie von selbst. Und ein andermal ist es eben so, dass man dauernd an dies oder jenes denkt und den Eindruck hat, ich kann heute gar nicht richtig beten. Und da ist die Versuchung eben zu denken, das Gebet bringt mir heute wirklich nichts. Ich bete lieber morgen, dafür dann ein bisschen länger und tiefer. Und damit meint man dann meist ein Gebet, das für einen selbst auch gefühlsmäßig befriedigender ist. Und wenn sich diese gefühlsmäßige Befriedigung nicht einstellt, dann denken wir, wir sind gar nicht fähig zu beten oder geben auf. Die Versuchung liegt also darin, dass wir meinen, wir könnten sozusagen selbst messen, selbst bewerten, wie fruchtbar, wie gut unser Gebet ist. Und dann, wenn wir eben eine Gebetszeit lang mit verschiedensten Zerstreuungen zu kämpfen haben, dann sei unser Gebet gar nicht gut und würde nichts bringen. Die Wahrheit ist vielmehr, Zerstreuungen sind für Gott kein Hindernis, an uns zu handeln und in uns zu wirken. Wie arm wir selbst uns auch fühlen mögen, wenn wir beten, wenn wir uns selbst dem Wirken Gottes hinhalten, dann ist sicher, dass er in uns wirkt und weit über das hinaus, was wir mit unserem Verstand oder Gefühl wahrnehmen können. Eine ganz trockene Gebetszeit, in der wir vielleicht nur aushalten, weil wir sagen, Herr, ich habe dir diese Zeit geschenkt, ich will sie dir nicht wieder wegnehmen. Eine solche Gebetszeit kann reiche Frucht bringen, eben gerade deswegen, weil sie eigentlich ein echter Akt der Liebe zu Gott ist. Und vielleicht ist es sogar fruchtbarer als eine Gebetszeit, wo uns alles ganz leicht fällt. Mir kommt auch ein Bild in den Sinn, wenn kleine Kinder ein Bild malen, dann mag das Bild nach künstlerischen Gesichtspunkten oft nicht sehr wertvoll sein. Wir würden sagen, eher ein bisschen gekritzel. Aber wenn die Kinder dieses Bild dann ihren Eltern zeigen, voller Stolz und sagen, Papa, das habe ich für dich gemacht, dann werden sich die Eltern trotzdem sehr freuen über dieses Bild, gerade weil sie die Liebe des Kindes erkennen und sich über diese Liebe freuen. Und ich denke, so ist es oft auch Gott mit Gott, der sich über unser Gebet freut. Unser Gebet mag uns auch noch so armselig vorkommen und mag tatsächlich auch ganz armselig sein. Und doch, wenn wir es aus Liebe vor Gott bringen, dann ist es seine große Freude. Hüten wir uns also davor, unser Gebet zu beurteilen oder etwa messen zu wollen, wo wir gerade stehen im Gebet, wie gut unser Gebet schon ist, wie hoch wir sozusagen schon gestiegen sind auf der Reihe der verschiedenen Gebetsstufen. All dieser Blick führt uns weg, denn er ist ein Blick auf uns selbst. Beten heißt immer auf Gott schauen, das genügt. Er schaut auf uns und er führt uns in seiner Weisheit, die unsere kleinen Gedanken weit übersteigt. eine ganz andere Art von Versuchung, die auch im Gebet auftreten kann. Im Gebet kann uns sozusagen auch der Abgrund unserer Seele aufgehen. Wir entdecken plötzlich Dinge in uns, die uns erschrecken. Wir entdecken, dass es abgründige Gedanken und Regungen in uns gibt, die wir eigentlich gar nicht wollen, die wir am liebsten auch zudecken und gar nicht anschauen würden. Und es kann einem der Gedanke kommen, seitdem ich regelmäßig bete, bin ich eher schlechter als besser geworden. Das stimmt wohl nicht, denn vermutlich gab es all das auch schon längst vorher in uns. Wir haben es nur nicht gesehen. Wir konnten es vielleicht auch gar nicht ansehen, weil wir das auch nicht ausgehalten hätten, so zu sehen, wie wir wirklich sind. Gott kennt das alles schon lange und ihn erschreckt das nicht. Es hat ihn auch nicht nie abgehalten, uns zu lieben. Wie Paulus im Römerbrief sagt, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Unsere Armut, auch unsere Schuld und Sünde hält Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Und gerade nur im Blick seiner barmherzigen Liebe können wir auch lernen, allmählich ja diese Abgründe unseres Lebens anzuschauen, all das Unreine, das es noch in uns gibt, und es dann eben seiner Barmherzigkeit zu übergeben, es von seiner Barmherzigkeit wegnehmen zu lassen. Es ist das Licht seines Heiligen Geistes, das auch oft diesen tiefen Egoismus, den Stolz und die übrigen Laster, die so in unserem Herzen verborgen sind, zum Vorschein kommen lassen. So sagt es auch der Evangelist Johannes. Wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde ist. In gewisser Weise ist es also sogar ein Wirken Gottes, wenn wir auch unsere Armut sehen. Und wenn uns der Weg des Gebetes dahin führt, dass wir auch unsere Armut sehen, dann ist es wiederum ein Aufruf zur Demut, einfach dem Herrn zu sagen, sieh her, Gott will uns nicht entmutigen, er will uns dazu hinführen und er lädt uns ein, dass wir diese Armut ihm hinhalten und dass so die Erkenntnis unserer Armut immer mehr gewandelt wird in den Lobpreis seiner Barmherzigkeit. Eine weitere Versuchung hängt auch mit der Vergebung zusammen, aber nicht mit der Vergebung, die wir zu empfangen haben für unsere Schuld, für unsere Schwachheit, sondern mit der Vergebung, die wir zu gewähren haben. Gerade in der Gebetszeit kann es nämlich passieren, dass so manche alte Verletzung wieder anfängt, uns zu schmerzen, dass vielleicht manch ein Groll nach oben kommt, den wir so ein bisschen zur Seite gedrückt haben, ein Ärger über einen Arbeitskollegen, der vielleicht auch schon etwas länger zurückhält, aber wo uns gerade in der Gebetszeit bewusst wird, das haben wir innerlich noch nicht weggesteckt oder geistlich gesehen, das haben wir noch nicht von ganzem Herzen vergeben. Und es gibt diese Versuchung, innerhalb der Gebetszeit dann plötzlich sozusagen einzutreten in so einen innerlichen Streit, innerlich zu grollen gegen diese Person und irgendwie innerlich davon nicht loszukommen. Und so kommt man natürlich auch nicht weiter im Gebet. Wir können uns natürlich in dieser Verletztheit verschließen oder wir können sie eben dem Licht des Herrn öffnen. Wir können mit der Gnade Gottes bewusst einen Akt der Vergebung setzen. Herr, das, was mich jetzt noch beschäftigt, was mich jetzt noch schmerzt, das will ich dir geben. Diese und diese Person will ich von ganzem Herzen vergeben. Gewiss, es kann sein und es ist sogar wahrscheinlich, dass dieses Ereignis damit nicht einfach weg ist, dass der Schmerz nicht einfach vorbei ist. Es wird uns affektiv wohl auch noch weiter beschäftigen. Aber dieser entscheidende Schritt im Willen ist getan. Ich habe mich entschlossen, mit der Hilfe Gottes zu vergeben. Ich habe es ihm auch zurückgegeben. Und wir werden merken, das öffnet uns wieder neu für das Gebet. Das öffnet uns auch wieder neu, dass wir nicht daran hängen bleiben, sondern dass wir ja weiter beten können, sozusagen wieder tiefer hineinkommen können ins Gebet. Eine letzte Art der Versuchung im Gebet möchte ich noch benennen. Und zwar die Versuchung wieder den Glauben. Es kann sein, dass uns mitten in der Gebetszeit eine solche Versuchung erschreckt und verwirrt. Plötzlich kommen einem Zweifel wie die in den Sinn. Hört mich Gott eigentlich wirklich, wenn ich zu ihm bete? Oder rede ich hier bloß völlig sinnlos in die Luft? Oder wenn man vor dem Tabernakel oder dem ausgesetzten Allerheiligsten betet, kann man plötzlich den Gedanken haben, ist Jesus eigentlich wirklich in der konsekrierten Hostie gegenwärtig oder bete ich hier eigentlich bloß ein Stück Brot an? Und manchmal, gerade wenn man auch schon länger auf dem Glaubensweg ist, ist man vielleicht erschreckt, dass einem solche Gedanken kommen können. Wie geht man am besten mit einer solchen Versuchung um? Am besten ist die Taktik, die der Apostel Paulus im Epheserbrief empfiehlt. Er schreibt, vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn mich solche Versuchungen gegen den Glauben bedrängen, dann kann ich bewusst ein Wort Gottes nehmen und bewusst einen Akt des Glaubens setzen. Das heißt, ich tue genau das Gegenteil von dem, was mir die Versuchung nahelegt. Hier können auch die Haltungen des Körpers von großer Bedeutung sein. Mit meinem Körper kann ich meinen Glauben ausdrücken, auch wenn ich vielleicht gerade mit einer Versuchung zu kämpfen habe. Ich kann mich beispielsweise bewusst vor dem Tabernakel hinknien und dem Herrn meinen Glauben zu sagen, ich glaube, dass du wirklich hier gegenwärtig bist. Ich glaube, dass du wirklich mein Gebet hörst. All diese verschiedenen Versuchungen führen uns eigentlich wieder in die Demut. Sie führen uns wieder unsere Armut, unsere Schwachheit vor Augen. Wir spüren genau, ohne die Gnade Gottes wären wir nicht stark genug zu widerstehen. Ohne ihn, wie Jesus sagt, vermögen wir nichts. Und so lernen wir immer mehr, auf ihn und nicht auf unsere eigene Kraft zu vertrauen. Wenn uns solche Versuchungen plagen, dann sind wir oft in der Gefahr, schnell den inneren Frieden zu verlieren, verwirrt zu sein. Der Herr lädt uns ein, im Frieden zu bleiben, in Demut sozusagen lächelnd das eigene Unvermögen vor ihn zu bringen und unser Vertrauen auf ihn allein zu setzen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag, so heißt unsere kurze Reihe. Heute geht es um die Gebetsschwierigkeiten. Wir haben eben über die Zerstreuung und Versuchungen gesprochen. Wir kommen zu einem weiteren Teil des Vortrags.
Die dritte Art der Schwierigkeiten, die im Gebetsleben, die ich besprechen möchte heute, ist das, was man allgemein in der geistlichen Lehre als die Trockenheit im Gebet bezeichnet. Es ist auch die Schwierigkeit, die der Katechismus neben den Zerstreuungen und den Versuchungen anspricht. Er sagt, wir sind in Gefahr, uns zu entmutigen angesichts unserer Trockenheit. Trockenheit definiert der Katechismus als innere Verfassung, in der das Herz wie von Gott getrennt und ohne Verlangen nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Wir könnten sagen, die Trockenheit ist also so eine Art Unlust am Gebet. Man empfindet dabei keinerlei innere Freude. Man müht sich nur ab und hat den Eindruck, irgendwie seine Zeit zu verschwenden. Unser Gefühl bleibt völlig trocken und auch unserem Geist widerstrebt es, an Gott oder über irgendein Glaubensgeheimnis nachzudenken. Woher kommt eine solche Trockenheit im Gebet, fragen wir uns dann meistens. Diese Trockenheit kann ganz verschiedene Ursachen haben, natürliche oder übernatürliche, von uns selbst verursachte oder auch von Gott zur Reinigung und Vertiefung unseres Gebets herbeigeführte. Zu den ganz natürlichen Ursachen einer solchen Trockenheit im Gebet zählen zunächst Krankheit oder Übermüdung. Wir alle wissen das, wenn wir krank sind, dann kann man nicht so beten, als wie wenn man gesund wäre. Wenn man viel zu müde ist, dann genauso wenig. Es kann aber auch sein, dass Nachlässigkeit oder Lauheit im geistlichen Leben dazu führen, dass auch unser Gebet eben zerstreut, nachlässig, trocken und lau ist. Es kann auch sein, dass geistige Fehlhaltungen wie ungeordnete Anhänglichkeiten an Dinge oder Menschen oder geistlicher Stolz uns zu einer solchen Erschlaffung des Gebetslebens führen. Wenn unsere Trockenheit eine von diesen Ursachen hat, dann werden wir das schnell erkennen. In diesem Fall ist dann die Therapie entweder ja auch körperlich sozusagen, sich wieder auszuschlafen oder eben gesund zu werden. Oder wenn wir ja einer Bekehrung bedürfen, uns auch neu von ganzem Herzen Gott zuzuwenden. Es kann aber auch sein, dass wir uns wirklich aufrichtig Gott zuwenden, dass wir eigentlich auch weitgehend gesund sind, uns nichts fehlt und dass wir dennoch in unserem Gebet nichts als Trockenheit erfahren. Wir suchen den Herrn, aber nichts geschieht außer unserem armseligen Mühen und dem dauernden Abschweifen. Und dann kann es leicht geschehen, dass wir uns, wie der Katechismus sagt, uns durch diese Trockenheit entmutigen lassen. Was hat eine solche Trockenheit, gerade wenn sie eben länger ist oder wenn sie eben nicht auch von unserer Nachlässigkeit herrührt, was hat sie zu bedeuten? Alle geistlichen Lehrer sprechen über solche Phasen der Trockenheit und sie verstehen sie als ein Handeln Gottes an der Seele. Sie sagen, dieses Handeln Gottes ist notwendig zur Reinigung unseres Gebetslebens. Wie es schon Jesus auch im Johannesevangelium sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wir sollten also in unserem Gebetsleben auch auf solche Zeiten der Trockenheit und der Reinigung gefasst sein. Denn diese Trockenheit, sie reinigt unser Gebet von egoistischen Zügen und führt uns hin zu einer immer wahreren Liebe. Denn, so wie es Johannes vom Kreuz formuliert, die Anfänger im geistlichen Leben, sie sind versucht, im Gebet oft mehr das Wohlgefühl zu suchen als Gott selbst. Sie sind anhänglich an geistliche Tröstungen, so Johannes von Kreuz. Ihre Verhaltensweise ist noch sehr von Unzulänglichkeit, Eigenliebe und Wohlgeschmack durchsetzt. Vielleicht kann man das auch ein bisschen vergleichen mit dem Unterschied zwischen Verliebtsein und echter Liebe. Das Gebet ist ja letztlich nichts anderes als eine große Liebesgeschichte mit Gott. Wenn man sich in einen Menschen verliebt, dann ist das meistens auch ein überschwängliches Gefühl. Und manchmal vielleicht ohne, dass es einem bewusst ist, ist man mehr auf dieses Gefühl, also letztlich auch auf sich selbst konzentriert, als auf den anderen Menschen tatsächlich selbst. Und ob die Liebe echt ist, das wird sich meist erst dann zeigen, wenn das Hochgefühl vorbei ist und wenn sich dann die Liebe im alltäglichen Dasein für den anderen zu erweisen hat und so ihre wahre Tiefe entfaltet. Und genau das geschieht wiederum, wie Johannes vom Kreuz es beschreibt, in dieser Trockenheit, die er die Nacht der Sinne nennt. Er schreibt, im besten Augenblick nun, wenn die Seele an diesen geistlichen Übungen köstlichen Wohlgeschmack zu finden meint, genau dann verdunkelt Gott all dieses Licht und verschließt die Türe und die Quelle des süßen geistlichen Wassers. Das heißt, diese Trockenheit, diese Nacht der Sinne meint, wir haben dann plötzlich keine fühlbare Freude mehr am Gebet, keine spürbare Erfahrung der Liebe Gottes. Wie sollen wir uns verhalten in solchen Zeiten der Trockenheit? Die geistlichen Lehrer raten vor allem zu einem, nämlich auf keinen Fall die Gebetszeit zu verkürzen. Genau dazu sind wir nämlich versucht. Weil sie uns nicht mehr gefühlsmäßig befriedigt, denken wir, wir können auch kürzer beten. In diesen Momenten überlässt uns Gott der Erfahrung unserer eigenen Schwachheit. Gerade dann sollten wir uns den Herrn ganz neu übergeben, alles von ihm und nichts mehr von uns selbst erwarten. Manchmal kann es auch eine Hilfe sein, wenn man meint, man kann nicht mehr anders beten, in solchen Zeiten feste Gebetsformen zur Hilfe zu nehmen. Das heißt, wieder auch mündliche Gebete wie das Vaterunser oder den Rosenkranz zu sprechen. Manchmal sind das dann die einzigen Gebetsformen, an denen wir uns festhalten können. Diese Zeiten der Trockenheit, sie sind eine Gelegenheit, Akte der reinen Liebe zu setzen. Herr, ich bleibe in dieser Gebetszeit allein aus Liebe zu dir, auch wenn ich den Eindruck habe, für mich bringt das gar nichts. So wachsen wir in der echten Liebe. Es ist normal, dass manche Gebetszeiten uns erfüllender scheinen. Wir lesen irgendetwas in der Heiligen Schrift und haben den Eindruck, es sagt uns etwas, wir verstehen es neu, wir fühlen uns Gott nahe. Und andere sind eben in dieser Weise trocken und mühsam. Da ist nun die Frage, was suchen wir eigentlich im Gebet? Die Segnungen Gottes oder den Gott der Segnungen, wie Franz von Sales es einmal formuliert? Suchen wir Gott selbst oder suchen wir nur das, was wir von ihm haben? Die wahre Liebe sucht Gott selbst. Und Gott will uns eben genau dorthin führen. Franz von Sales, der gern auch in Bildern spricht. Er veranschaulicht das an einem Beispiel, und zwar von einem Sänger und Lautenspieler, der am Hof des Königs spielt und mit seinem Gesang und Spiel den König erfreut. Franz von Sales sagt jetzt, plötzlich passiert es, dass dieser Sänger taub wird und er kann gar keine Freude mehr an seinem eigenen Lautenspiel empfinden. Er spielt nur noch, um den Fürsten zu gefallen. Bisweilen jedoch gebietet der Fürst ihm, obwohl er selbst abwesend ist. Und so wird dem Sänger auch noch die Freude genommen, seinem Fürsten zu gefallen. So veranschaulicht Franz von Sales also, wie Gott uns sozusagen durch diesen Entzug der geistlichen Tröstungen dahin führt, dass es uns immer mehr um ihn allein geht und nicht um das, was wir vom Gebet haben. Ganz kurz formuliert es Franz von Sales dann noch einmal so: Freuden suche ich nicht, sondern ihn selbst. Gott lässt also solche Zeiten der Trockenheit zu oder führt sie sogar herbei, nicht um ihrer selbst willen, sondern als Mittel, um unser Gebet zu läutern, reiner und tiefer zu machen, uns letztlich von unserer Ich-Bezogenheit zu befreien. Diese Trockenheit im Gebetslieben kann auch verbunden sein zur gleichen Zeit mit einer Trockenheit sozusagen im aktiven Leben. Das heißt, zur selben Zeit, wo uns das Gebet schwerfällt, ist es plötzlich auch so, dass uns unser Beruf, unsere alltäglichen Pflichten nicht mehr die geringste Freude machen. Plötzlich wird alles mühsam. Aber auch hier stellt sich wieder genau dieselbe Frage: Warum mache ich das eigentlich? Zu meiner eigenen Befriedigung oder aus Liebe zu den anderen, zum Herrn? Solche Momente der Trockenheit sind also die Gelegenheit, die reine Liebe zu üben und unser Tun von allen egoistischen Zügen zu läutern. Es ist die Zeit, uns bewusst dafür zu entscheiden, die Dinge aus Liebe zum Herrn heraus zu tun, auch wenn sie uns keine eigene Freude mehr bereiten. Und wenn wir so handeln, dann ist das wirklich ein Handeln nach dem Geist Gottes. Und man kann dann auch die Früchte des Geistes erfahren, selbst wenn es eben oft mühsam und trocken ist, doch irgendwie einen Frieden am Grund der Seele, den der Herr allein schenken kann. Es gibt innerhalb dieser Trockenheit gewiss auch ganz verschiedene Arten, verschiedene Grade. Diese Art von Trockenheit kann immer wieder einmal auftreten. Sie kann aber auch in einer längeren Phase des geistlichen Lebens auftreten und sie kann auch ganz besonders tief werden. Sie kann nicht nur den gefühlsmäßigen, sondern auch den geistigen Bereich umfassen. Man spricht dann auch von einer dunklen Nacht, in der dann sozusagen das Licht des Glaubens völlig erlischt. Viele Heilige und Mystiker haben diese dunkle Nacht des Glaubens erlebt. Therese von Lisieux spricht davon, dass sie sich manchmal in einer solchen Nacht befand, dass sie gar nicht mehr wusste, ob Gott sie überhaupt noch liebte. Ja, sie, die von klein auf einen ganz festen Glauben hatte, spricht sogar davon, dass sich ihr die Überlegungen der schlimmsten Materialisten aufdringen, die Gott und die Existenz eines ewigen Lebens leugnen. In ihrer Autobiografie schreibt Therese von Lisieux von einer Stimme, die ihr sagt: Du träumst vom Licht, du träumst vom ewigen Besitz des Schöpfers, all seiner Wunderwerke. Du meinst, eines Tages den Nebeln, die dich umfangen, zu entrinnen. Nur zu, freu dich über den Tod, der dir geben wird, nicht das, was du dir erhoffst, sondern eine noch tiefere Nacht, die Nacht des Nichts. Also eine ganz tiefe Versuchung letztlich sogar des Nihilismus, in der Gott gar nicht mehr existiert. Vor kurzem wurde uns auch der innere Weg der Mutter Teresa näher bekannt durch das Buch, das erschienen ist, Komm, sei mein Licht. Und auch in ihrem Leben gab es ja lange Wegstrecken einer solchen inneren Dunkelheit. Sie schreibt beispielsweise einmal an ihren Bischof: Beten Sie für mich, denn in meinem Inneren ist es eiskalt. Einzig der blinde Glaube trägt mich, denn in Wirklichkeit ist für mich alles Dunkelheit. In dieser Art von Trockenheit, die man auch als dunkle Nacht bezeichnet, ist also der Glaube generell im Dunkel und, wie Johannes von Kreuz es auch beschreibt, auch die Hoffnung. Denn die Seele quält sich nicht nur mit der Frage, ob denn Gott überhaupt da ist, sondern gleichzeitig hat sie den Eindruck, dass sie von Gott weit entfernt ist, dass sie den Eindruck hat, Gott hat sie verworfen und hat sogar die Angst, dass das immer so bleiben könnte. Auch eine solche ähnliche Erfahrung findet sich in den Tagebüchern der Mutter Teresa. Sie schreibt einmal: Ich möchte Gott lieben, wie er noch nie geliebt wurde. Und doch ist da diese Trennung, diese furchtbare Leere, dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes. Je mehr ich ihn will, desto weniger bin ich gewollt. All diese Erfahrungen der Mystiker sind gewiss ganz besondere Erfahrungen. Ich denke, es muss nicht jetzt jeder von uns die Angst haben, dass man plötzlich auch solche tiefe Nächte durchmachen muss. Es ist dennoch wichtig zu wissen, dass es so etwas geben kann und dass auch wir so etwas zumindest in Ansätzen erleben können. Und auch da ist es wichtig zu wissen, warum Gott solche Erfahrungen zulässt. In so einer dunklen Nacht, da geschieht eine tiefgreifende Reinigung der Seele. In solchen Momenten, da bleibt uns im Grunde nur die Wahl zwischen der Resignation oder eben dem radikalen, nackten Glauben, nämlich mitten im Dunkel sozusagen den Sprung des Vertrauens zu wagen. Das Gefühl der Verlassenheit ist genau der Moment, in dem wir uns selbst und unser Hängen an allen gefühlsmäßigen oder auch intellektuellen Sicherheiten hinter uns lassen, verlassen, um uns dann ganz radikal auf Gott allein zu verlassen. Solche Momente der Dunkelheit sind die Herausforderungen, einen Akt des vollkommenen Vertrauens und der Ganzhingabe zu setzen, der viel weiter geht, als es uns in Zeiten geistlichen Wohlbefindens möglich ist. Père Delbé, ein Herz-Jesu-Missionar, der ein Buch auch über den Gebetsweg geschrieben hat, Croire à l'amour, an die Liebe glauben, er schreibt dazu: Wenn Jesus sich verbirgt in diesen so schmerzhaften inneren Prüfungen der Trockenheit, Angst und Dunkelheit, wenn alle Worte der Liebe und des Vertrauens uns nichts mehr sagen, uns nicht mehr berühren, dann ist der Moment, in unserem Vertrauen bis zum Äußersten zu gehen. Diese Prüfungen sind Gnaden, weil sie Gelegenheiten zum reinen Glauben sind. Die reine Liebe realisiert sich im reinen Glauben. Und der reine Glaube realisiert sich in der Dunkelheit. Soweit Père Delbé. Wenn wir also in solchen Zeiten der Trockenheit und der Nacht des Glaubens in Treue am Herrn festhalten, dann ist diese Zeit der Nacht wirklich eine Zeit der Gnade, die unseren Glauben vertieft, viel mehr als in Zeiten der Hochstimmung. Unsere Treue im Dunkel bringt reiche Frucht. Und nach der Zeit des Dunkels kommt sicher wieder das Licht der Auferstehung, eine neue Freude und eine neue Tiefe im Gebet. Eine andere Dimension dieser Nacht, die besonders auch im geistlichen Weg von Mutter Teresa zum Ausdruck kommt: In gewisser Weise gibt uns Gott in dieser inneren Nacht auch Anteil am Weg Jesus selbst. Das heißt, an seiner Gottverlassenheit, wie sie zutiefst am Kreuz erlitten hat. Gewiss wird Gott da auch den einen dem mehr, den anderen weniger da hineinziehen, je nachdem, wie es auch der Berufung eines jeden entsprechend ist. Aber wir können, wenn wir selbst durch solche Schwierigkeiten gehen, auch unser Weg sehen in Parallele zum Weg Jesu. Und Jesus ist es, der diesen Weg auch mit uns geht. So wie die Passion der Weg für Jesus war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, so führt auch unser Weg zum Vater mit Jesus durch die Dunkelheit des Kreuzes, in der unser alter Mensch mit Christus stirbt, damit wir als neue Menschen mit ihm auferstehen. Genau diese Dimension der Trockenheit beschreibt auch der Katechismus im Absatz 2731. Er schreibt zur Nacht des Gebets: Dies sind Augenblicke des reinen Glaubens, welcher mit Jesus treu in der Todesangst und im Grab ausharrt. Wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es reiche Frucht. Die österliche Auferstehungsnacht wird durch die Nacht der Todesangst und jene des Grabes vorbereitet. Wiederum, all das zu wissen, ist notwendig, einfach damit wir dann, wenn wir auch solche Momente in unserem Gebetsleben kommen, dass wir dann wissen, dass es das gibt, dass es normal ist und dass wir in rechter Weise damit umgehen, soll uns in keiner Weise irgendwie Angst oder Sorge einjagen. Gott wird uns nie mehr zumuten, als wir auch auf unserem Weg zu ihm leben und auf uns nehmen können. In diesem letzten Absatz und Zitat des Katechismus ist auch noch eine Dimension dieser und ein Sinn dieser Trockenheit, dieser dunklen Nacht aufgeleuchtet. Wenn das Weizenkorn stirbt, bringt es reiche Frucht, so hieß es da. Und auch die Beter, die durch solche dunkle Nächte gegangen sind, die haben immer verstanden, dass ihre Dunkelheit noch einmal geistliche Frucht bringt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere. Das hat zum Beispiel auch die heilige Therese von Lisieux erfahren. Sie hat geschrieben: Ich sage Jesus, ich sei froh, diesen schönen Himmel nicht auf Erden zu genießen, damit er ihn den Ungläubigen für die Ewigkeit erschließe. Also sie hat bewusst diese Nacht des Glaubens auf sich genommen, damit andere das Licht des Glaubens finden. Ebenso hat auch Mutter Teresa ihre Dunkelheit verstanden. Sie hat gesagt, all das möchte ich sogar für lange Zeit, sie hat Jesus sogar angeboten, für die Ewigkeit auf mich nehmen, wenn dadurch nur eine Seele wieder neu zu ihm findet. Also diese Trockenheit, diese dunkle Nacht kann vielerlei Sinn haben und auch viel in uns bewirken, auch wenn es uns in dem Moment, in dem wir da hindurchgehen, nie ganz bewusst sein wird. Es bringt Frucht, nicht nur für uns selbst, dass es uns reinigt, unser Gebetsleben auch tiefer macht und uns unsere Liebe reiner wieder auf Gott ausrichtet. Es bringt Frucht auch für viele um uns herum, wenn wir einwilligen. So sagt es auch der Katechismus. Das kontemplative Gebet trägt Leben für viele in sich, wenn es einwilligt, in der Nacht des Glaubens zu verharren. Soweit zu diesen Gebetsschwierigkeiten. Auch wenn unser Gebet Gott sei Dank nicht täglich mit solchen Schwierigkeiten belastet ist, so ist es doch gut, um sie zu wissen, damit dann, wenn sie kommen, wir gerüstet sind und dass wir uns dann nicht entmutigen lassen, sondern dass wir dann mit Jesus und auf seine Gnade gestützt weiterzugehen auf dem Weg des Gebetes und gerade durch die Schwierigkeiten ja einen Schritt weiterkommen und zu einem tieferen Gebet gelangen. Soweit zu meinen heutigen Gedanken. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
In der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb geht es heute um die Gebetsschwierigkeiten. Wir haben über Zerstreuung, Versuchungen, über Trockenheit gesprochen. Ein Dankeschön an Kaplan Andreas Schmidt für diese Erklärungen und Hilfestellung. Die erste Hörerin ist Frau Petreutsch aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe Frage, vielleicht der Kaplan kann mir antworten. Wenn man vor Auge so Licht Jesus sieht und so und die, wie soll ich sagen, von Rosenkranz, die vierte
lichtreiche Rosenkranz,
die Szene von vierte Station.
Vierte Geheimnis?
Genau.
Die Verklärung Jesu.
Genau. Ja. Vielleicht kann er mir was sagen, was bedeutet das? Weil das ist auch ein Zeugnis, aber ich möchte jetzt nicht so viel sagen oder fragen. Einfach so, weil das beschäftigt mich, was bedeutet das, wenn man das vor die Augen kriegt, dass man das sieht, lebendige, also Leib von Jesus und, und ja, die Jünger, was das alles passiert ist. Und damals wusste ich überhaupt nichts, was ist das. Das wusste ich nicht. Ich habe ganz was anderes gedacht und dann mit dem Beten, Rosenkranz und Zuhören von Radio Horeb, wie die das erklären und das und das, dann habe ich mitgekriegt, aha, das ist das Lichtreiche.
Herr Kaplan Schmidt?
Ja, auf dem Berg der Verklärung lässt Jesus ja seine Jünger Johannes, Petrus und Jakobus einmal die Herrlichkeit sehen, die eigentlich in ihm wohnt und die normalerweise verborgen ist unter seiner normalen menschlichen Gestalt. Und Petrus sagt dann auch, lass uns hier bleiben, lass uns 3 Hütten bauen. Und das kann durchaus aus einem Bild sein fürs Gebet oder noch mehr. So etwas Ähnliches kann tatsächlich im Gebet auch geschehen, dass Jesus uns innerlich etwas sehen lässt von seinem Licht, das heißt von seiner göttlichen Natur, dass er uns irgendwie innerlich erfahren lässt, wie er wirklich ist. Die Ostkirche hat dieses Ereignis der Verklärung ja immer besonders verehrt, in einem besonderen Fest auch gefeiert. Es hat fast noch einen höheren Stellenwert als bei uns in der Westkirche. Und ich denke, wenn Gott solche Gnaden schenkt, wenn wir auch sozusagen für eine Zeit lang im Gebet auf dem Berg der Verklärung geführt werden, dann dürfen wir und sollen wir solche Gnaden dankbar annehmen. Jesus hat es wahrscheinlich eben ja auch Johannes, Petrus und Jakobus diese Gnade geschenkt, damit sie dann später, geht er direkt im Anschluss nach Jerusalem hin zur Passion und zur Kreuzigung, dass sie dann eben nicht irre werden an ihm. Das heißt, diese Gnaden Gebetszeit, dieses Licht der Verklärung soll uns helfen, dann auch in anderen Zeiten der Dunkelheit und der Prüfung durchzuhalten. Insofern würde ich sagen, wenn einem eine solche Gnade geschenkt worden ist, soll man dankbar sein, das im Herzen bewahren, sich daran erinnern. Es ist eine Hilfe, gerade dann, wenn später einmal eine Dunkelheit kommt, dass man ja in der Erinnerung daran und sich darauf stützend auch schwierigere Zeiten durchleben kann.
Mhm. Dankeschön für die Erklärung, auch für den Anruf, Frau Petreutsch. Alles Gute nach München. Die nächste Anruferin ruft aus Altbach an, Frau Graf, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Kohl, grüß Gott, Herr Kaplan. Und zwar also über Schwierigkeiten. Ja, ich sage erst mal, was mir nicht so schwer fällt. Also es ist auch so, ich kann mich zum Beispiel so richtig freudig drüber auslassen am frühen Morgen, wenn ich die Vögel zwitschern höre. Ich sehe die Natur nicht. Ja, ich bin von Geburt an blind. Und wenn ich dann höre, wie die Vögel zwitschern und so, wenn ich dann die frische Luft rieche, dann kann es sein, dass ich mich da so richtig auslassen kann im Gebet und loben und danken und mich freuen. Ich kann aber auch mal das Gegenteil tun, wenn ich enttäuscht bin. Ich hatte da so ein schweres Anliegen und da habe ich dann auch während des Gebetes geweint und also richtig dann das alles meinem Schöpfer, muss ich sagen, erzählt. Ich muss das immer, also ich kann schwer mit formulierten Gebeten umgehen, das muss ich sagen. Also ich kann das besser, wenn ich richtig rede, wenn ich von mir rede, was so passiert. Aber mit der Zerstreuung, das passiert mir auch oft. Und dann gehe ich manchmal her und flicke das in mein Gebet hinein, was mich zerstreut. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass es meiner Mutter nicht mehr gut geht, dass mir die Arbeit mit ihr manchmal über den Kopf wächst. Und dann kommt es irgendwie dann ins Gebet rein. Aber manchmal ist dann so eine Trockenheit, wie Sie erzählt haben, da weiß ich plötzlich nicht mehr weiter. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich mich jetzt im Gebet ausdrücken soll. Und dann höre ich aber nicht auf. Ich versuche dann einfach, still zu sein. Und irgendwie lande ich dann wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Und was also das Schlimmste ist, oder wenn es passiert dann auch oft, ich bin so richtig im Danken und im Beten drin und auf einmal schlafe ich ein. Das ist dann abends der Fall. Ich wollte es nur einfach auch meine Erfahrungen einbringen. Und die Schwierigkeit ist halt auch, wenn man dann zerstreut ist, wie wird man damit fertig? Aber ich versuche es, dass ich nicht aufhöre und dann das auf morgen verschiebe. Mhm. Ja, jetzt lege ich auf, dann kommen die nächsten Hörer wieder dran. Danke nochmal.
Danke für den Anruf. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, Herr Kaplan?
Nein, das war eigentlich eine ganz schöne Erläuterung und Ergänzung auch zu dem, was ich auch gesagt habe. Vielen Dank auch für diesen Austausch.
Ja, mir fiel noch dieser Kommentar von der kleinen Therese ein, die nachts ja auch oft nicht schlafen konnte vor Kälte und die dann bei den Gebetszeiten eingeschlafen ist. Und sie hat dann gesagt, ach, kleine Kinder gefallen den Eltern auch beim Schlafen. Genau, das fand ich auch immer ganz nett. Ermutigend. Ja, leider ist die Zeit schon herum. Danke, Herr Kaplan, dass Sie bei uns waren für diese Hilfen auch. Für alle, die das gern noch einmal hören wollen, Sie können auch eine CD bestellen unter der 0700 75 25 75 20. Erreichen Sie die Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb. Oder Sie können auch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, auch auf diesem Weg CDs bestellen oder auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Und natürlich kann man auch diese Gedanken nachlesen in dem Buch von Kaplan Andreas Schmidt, Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag, genau wie der Titel auch unserer Reihe heißt. Dieses Buch ist im Adamas Verlag erschienen. Die Angaben finden Sie auch auf unserer Homepage, wenn Sie einfach diese Sendung anklicken und das Informationssymbol oder Sie rufen beim Hörerservice an. Herr Kaplan, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der allmächtige Gott segne und behüte euch. Er schenke euch immer neue Freude am Gebet. Er führe euch durch alle Schwierigkeiten des Gebetes hindurch. Er lasse euch in allen Dingen des Lebens ihn immer mehr finden. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und vergelt's Gott, alles Gute nach München.
Danke sehr, auf Wiederhören.
Wiederhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.